Hallo, ihr hört das Freifunkradio, wie immer am zweiten Dienstag im Monat auf 90,7 MHz in Potsdam und 88,4 in Berlin. Heute mit meiner Wenigkeit, Elektra,
mit Andi, und dann haben wir uns heute noch einen Gast eingeladen, den Matthias. Er ist Teil eines Kunsthilfs- und Open-Source-Projekts.
Genau. Das kann er selber vorstellen und er kann auch sagen, wie das heißt, damit wir das auch nicht falsch aussprechen.
Ja, hallo. Also das Projekt, über das wir heute sprechen werden, heißt CallNet. Es gibt auch Leute, die behaupten, man soll CoolNet sagen. Wäre auch okay für mich. Call, das ist, kommt von einem arabischen Wort. Das bedeutet Rede, Wort, Spruch. Und wenn man das jetzt also schreibt, oder wenn wir das schreiben, dann schreiben wir das qaul.net, und das ist gleichzeitig auch die Website.
Genau, und kann man aussprechen wie call, einfach wie der den
genau,
Anruf.
Wie das englische ist Wort.
Nicht zufällig
genau. Anzurufen, ja.
Okay, und was ist CallNet? Das hat was mit Mesh-Netzwerken zu tun, habe ich mitbekommen.
Ja, genau. Also CallNet ist entstanden, weil wir schon sehr, sehr lange auch Freifunkrouter betreiben und Freifunk super toll finden und Wireless-Mesh-Netzwerke super toll finden und uns halt auch immer Gedanken gemacht hatten, ja, dass es so quasi ja möglich sein sollte, so jetzt sagen wir mal in einem Notfall ein eigenes autarkes Netzwerk aufbauen zu können. Man ist irgendwo, das Internet fällt aus und jetzt irgendwie beginnt man, ja, man setzt sich ein Routing-Protokoll auf, man konfiguriert seinen Wireless-Treiber so, dass er ein Ad-Hoc-Netzwerk macht dann, ja, was dann weiter? Und wir hatten halt immer gemerkt über viele Jahre, das ist gar nicht so einfach. Also irgendwie natürlich, es gibt diese Router und so weiter, aber wenn es jetzt tatsächlich darum geht, dass wir eigene Geräte haben, die ja alle theoretisch eigentlich diesen Ad-Hoc-Modus können und sich theoretisch vernetzen können, dann sind wir doch eigentlich ziemlich aufgeschmissen, weil schon nur da irgendwie überhaupt das Wi-Fi so zu konfigurieren, ist dann gar nicht so einfach, wenn man sich das vorher nicht genau überlegt hat. Und auch schon das Routing-Protokoll dann zum Laufen zu bringen, das geht halt nicht mehr, wenn man nicht mehr am Internet ist, weil dann kann man gar nichts mehr runterladen. Also dachten wir mal, okay, wir versuchen mal eine App zu schreiben, die einfach alle diese Ebenen, die wir haben, die uns daran hindern, tatsächlich zu kommunizieren, in einer App vereinen. Das bedeutet, die CallNet-App, die ist, wenn man da, das ist so eine Single-Click- und alles-geht-App, ja, wenn man da draufklickt, dann startet die das Wi-Fi, sie konfiguriert es, sie vergibt eine IP-Adresse, sie startet das Routing-Protokoll und dann startet sie auch Services und ein User-Interface.
Aber wenn du jetzt von einer App sprichst, sprichst du von einer App für Android oder von einer App, die man auf Lead-Projekt oder OpenWRT installiert?
Na, also wir haben das versucht für alles zu schreiben, was natürlich nicht stimmt, aber wir hatten begonnen, es gibt eine Application für Mac OS X, es gibt sie für Windows, es gibt sie für Linux natürlich, es gibt sie für die kleinen Linuxe wie die Raspberry Pis, es gibt sie für Android und es gibt sie auch für iOS, wobei man einfach dazu sagen muss, dass unter Android und iOS es halt so ein paar Einschränkungen gibt, mit denen wir zu dealen haben, die aber einfach eigentlich uns jetzt als Entwickler von dieser App so gar nicht so, wo wir gar nicht so viel machen können. Nämlich, dass wir als Nutzer von diesen mobilen Geräten einfach schon ein bisschen ausgeschlossen sind von vielen, was wir tun könnten, dadurch, dass diese Geräte keinen Administrative Accounts mehr vergeben an die Nutzer, die diese Geräte schlussendlich, denen diese Geräte gehören. Das heißt, man muss dann selbst schon als Nutzer dieses Android-Gerät routen oder das iPhone gejailbreakt haben, damit man das machen kann.
Und dazu verwendet ihr dann auch den Ad-Hoc-Modus von den Smartphones?
Genau, also so, das ist so, dass als wir das begonnen hatten, 2011 hatten wir begonnen, diese Software zu schreiben, da war das noch irgendwie einfacher. Ja? Das heißt, da konnte man bei bei Android vor allem hatte zwar Google nie den Ad-Hoc-Modus eingebaut, was sehr komisch ist, weil das ein Wi-Fi-Standard ist. Das heißt, jedes Gerät, das das Wi-Fi-Logo drauf hat, muss diesen Modus eigentlich beherrschen. Die schreiben es wahrscheinlich einfach nicht drauf, weil dieses Logo nicht so wichtig ist. Und die hatten das nie da reingepackt. Gleichzeitig konnte man es aber, wenn man tatsächlich eh das Gerät geroutet hatte, konnte man das über den alten Weg halt einfach anschalten und das machen und alle Geräte haben funktioniert und das ging wunderbar. Dann mit Android 4.0 wurde das ein bisschen komplizierter, weil die dann das auch einfach ausgebaut hatten, alles auf WPA Supplicant und das neue NL811 umgestellt hatten und wir da dann halt irgendwie jetzt mit ganz neuen, sehr kernel-spezifischen Geschichten und treiberspezifischen Geschichten konfrontiert sind. Aber da gibt es auch ganz viele Varianten. Das Problem ist, mit jeder neuen Android-Version schreiben wir die App eigentlich neu, was sehr ermüdend ist. Aber wir haben diesen Kampf nun mal angenommen, also versuchen wir auch irgendwie im Spiel zu bleiben.
Ja, für iOS ist das ja wahrscheinlich dann auch deutlich schwerer als für Android, oder? Da kommt man ja gar nicht an die
Ebenen heran. Das stimmt jetzt irgendwie so für, vielleicht, wenn man sich das so zuerst überlegt, das war aber tatsächlich beim Schreiben der App gar nicht so, sondern was wir gemacht hatten, wir hatten so einen kleinen Hack gemacht. Wir hatten nämlich das ja erst für OS X geschrieben und dann hatten wir uns gedacht, naja, so anders kann jetzt iOS wahrscheinlich nicht sein als OS X. Und obwohl man so quasi dieses API gar nicht zugänglich hat, haben wir dann einfach die Header-Files rüber kopiert und das hat wunderbar kompiliert und auch super funktioniert. Natürlich, da ist auch immer so quasi eine Alarmklingel dran. Ja? Mhm. Könnte irgendwann nicht mehr gehen. Ja.
Okay, das ist dann auch tatsächlich so, dass jedes dieser Endgeräte, was diese App installiert hat, am Ende dann auch Teil des Netzes ist und nicht kein Client in einem Master-Client-Betrieb, sondern es ist tatsächlich auch ein Gerät, was das Netz mit erweitert.
Das ist unser Ziel tatsächlich, dass jedes Gerät tatsächlich ein aktiver Teilnehmer ist am Netz. Das heißt, dass auch jedes Gerät das Netz erweitert. Das bedeutet, dass je nachdem, wo die Leute stehen, haben wir halt tatsächlich mit jedem, der dazukommt, nicht nur einen Nutzer, der uns Bandbreite frisst, sondern tatsächlich auch jemand, der irgendwie das Netz weiterstrahlt über die bisherigen Grenzen des Netzes hinaus und somit es wieder weiter zugänglich macht.
Das löst ja auch auf sehr elegante Art und Weise das Problem des Roamings oder Handovers, womit viele Freifunker sich gerade rumschlagen. Weil das da ja einfach Teil des Netzes ist. Und
tatsächlich hat man dann alle diese Probleme nicht mehr.
Außer halt einen hohen Stromverbrauch, aber ich finde das natürlich sehr cool. Und du bist bestimmt auch in Kontakt mit Paul Gardner-Stevens von dem Serval-Projekt aus Australien, oder?
Also ich kenne ihn nicht persönlich, wir hatten schon gemailt und er hatte auch, also wir hatten da, am Anfang hatten wir einige Konzepte eingefügt, unter anderem zum Beispiel das Konzept, dass man, wenn man sich das richtig durchüberlegt, ja, ist es ja doof, wenn man sagt, man hat jetzt kein Netz mehr oder ist irgendwo, wo man kein Netz hat und jetzt möchte man eigentlich mal so richtig irgendwie in diesem kleinen Netz, wir bauen uns jetzt unser eigenes Netzwerk auf, irgendwie reinjumpen, was tut man dann? Ja, so, also haben wir gesagt, okay, wenn nur jemand sich diese Software runtergeladen hat, dann genügt das eigentlich, weil wir bauen einfach in jedes dieser Geräte oder in jede dieser Software ein Captive Portal ein, das automatisch, wenn sich jemand mit diesem Wi-Fi verbindet, er eine Download-Option erhält, über das er dann so quasi die Software von dem Gerät, das es schon hat, runterladen kann und selbst installieren kann. Und das haben wir da gemacht, das haben wir eingebaut und das hat das Serval-Projekt auch kopiert.
Na, habt ihr euch gegenseitig befruchtet, aber ich glaube, wir haben bei unserer Sendung bis jetzt einen Fehler gemacht. Du hast noch gar nicht diese ganzen Funktionen, also von CallNet, beschrieben. Eigentlich muss man ja damit anfangen zu sagen, was es eigentlich macht.
Genau, also was kann das jetzt tatsächlich für den Nutzer tun? Genau. Also ich starte das Ganze jetzt, ich bin in diesem tollen Netz drin, dann habe ich zum einen eine User Discovery, das heißt, ich sehe, wer ist sonst noch da, ich muss da so einen Nickname vergeben, ja, und das ist allerdings alles so, dass es da natürlich keine zentrale Registrierung gibt, das heißt, jeder ist komplett anarchisch und kann da seinen Nickname so wählen, wie er will. Ich muss mir einen Nickname vergeben, ich sehe die anderen Nicknames, die da sind. Ich kann eine Message an alle schreiben. Das ist so, geht so ein bisschen wie Twitter. Das ist auch so reduziert in der Anzahl der Zeichen, die man machen kann. Man hat da auch Hashtags, womit man die Messages gruppieren kann. Kann ich auch Messages direkt an einzelne Nutzer schicken. Ich habe die Möglichkeit, File-Sharing zu betreiben. Das ist auch, also jeder dieser Services ist so organisiert, dass es keinen zentralen Rechner braucht. Sonst, das reicht schon, wenn zwei da sind oder drei. Das ist egal, da kann irgendwas dazwischen ausfallen. Das läuft trotzdem weiter. Das heißt, es ist dann ein sogenanntes Cloud-Sharing. Wenn jemand das runterlädt, hat er die Datei auch, shared die auch. Wenn das noch jemand runterlädt, hat er die auch. Und immer, wenn jemand Neues das runterladen möchte, guckt er erst, was ist irgendwie mein Nächster, von dem ich das runterlade, und lädt sich die Datei von da runter. Und dann hat man auch die Möglichkeit, sogenannte Voice Calls zu machen, also direkt jemanden anzurufen über Voice over IP, und das kann man auch jeden Nutzer, den man da drin hat.
Also Text-Checked, File-Sharing, es genügt, wenn einer es installiert hat, damit im Krisenfall oder was auch immer jemand, alle anderen sich das auch installieren können, wenn sie die gleiche Plattform haben. Oder das wird ja nicht die Dateien für verschiedene Betriebssysteme vorhalten, oder?
Doch, das tut es. Also das ist so gelöst, dass du jetzt bei uns von der Webseite kannst du zwei verschiedene so quasi Dinge herunterladen. Wenn du einfach die normale Option anklickst, dann ist das File etwas größer, weil es schon direkt die Dateien für alle verschiedenen Plattformen auch enthält.
Cool.
So, und wenn du die jetzt aber so quasi im Feld runterlädst, dann lädst du dir zuerst nur die runter, die du tatsächlich irgendwie selbst hast. Und dann als erstes, wenn du dich da so quasi mit dem Netz verbindest, sucht er sich die anderen zusammen, und über das File-Sharing lädt er sich die auch wieder runter.
Mhm. Ja, das sind ja echt coole Dienste, die er da bietet. Das wäre ja auch für Freifunknetze interessant, sowas
genau, ich mein,
da mal einzubauen.
Du betreibst es auch im Freifunknetz, oder? Wenn man jetzt wenn man jetzt im Freifunknetz von Berlin, wenn ich diese App installiere und mich damit verbinde, dann kommen wir dann in Kontakt. Also
Ja, natürlich, das ist eine Möglichkeit. Es ist so gelöst, dass wir in unserer App auch den sogenannten Freifunk-Compatibility Layer eingebaut haben. Das heißt, man kann sich kompatibel machen mit jedem beliebigen Wi-Fi ad hoc Mesh-Netzwerk, das es da gibt, wenn das auch OLSR als Routing-Protokoll verwendet. Das ist die Voraussetzung, weil das ist unser Routing-Protokoll. Und man kann dann einfach, es gibt da schon verschiedene Community, unter anderem Freifunk Berlin, und die kann man dann einfach auswählen, und dann ist man automatisch so quasi in diesem Netz. Das User Discovery ist natürlich dann so, dass er immer den Nachbarn fragt, sag mal, wen kennst du da schon? Und wenn da jetzt nicht irgendwie tatsächlich schon Callnet drauf läuft, muss er halt vielleicht relativ viele Nachbarn fragen, bis er dann tatsächlich jemanden findet, der irgendwie schon alle kennt, die da im Netz sind.
Aber jetzt habe ich eine Verständnisfrage. Wenn du sagst Nachbarn, meinst du jetzt Single-Hop-Neighbors, also sind es direkte Nachbarn, die link-local sind, oder geht es auch über Broadcast, über das gesamte Mesh-Netzwerk?
Also mit Nachbarn meine ich einfach, dass das Konzept so gelöst ist, um da ein bisschen Bandbreite zu sparen, dass er zuerst die Single-Hop-Neighbor fragt, dann fragt er die Nicht-Single-Hop-Neighbor und so weiter, dann fragt er immer weiter rum. Und mit der Idee, dass so quasi der Nächste, alles was der schon weiß, das ist ja super, und das kommt so quasi ohne irgendwelchen Netzwerk-Overhead schon zu dir, und dann weiß er schon viel mehr, und dann fragt er den Nächsten, und dann tauschen die sich aus, sag mal, wen kennst du da und so, und er fragt dann eigentlich nur so weit weiter, bis er merkt, okay, jetzt, also kenne ich ja eigentlich alle im Netz, und über das OLSR hat er ja schon eine Erkenntnis, wer überhaupt in diesem Netz ist, also was es da für Geräte gibt, und er muss dann eigentlich nur noch die Geräte abfragen, die er nicht kennt.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt im Freifunknetz das installiere, dann werden wir uns sehen?
Ja, ja. Das bestimmt. Das könnte eine Weile dauern, aber irgendwann müssen wir uns sehen.
Du benutzt es, und du bist auch häufig online, und das heißt, wir werden uns finden.
Ich bin im Netz drin, ja.
Okay, dann mache ich das auf jeden Fall. Ja, super. Ich meine, das klingt doch nach einem lustigen Experiment. Und gibt es auch jetzt zum Beispiel hier in Berlin schon Leute, die das mit dir verwenden, also mit denen du darüber kommunizierst?
Also wir haben da immer wieder Knoten, die wir hochfahren und die wir dann testen und die wir wieder runterfahren und so weiter. Und da gibt es ganz viele Projekte, aber so konkret sind das eigentlich immer dann sporadische Events, wo wir das wieder verwenden.
Okay, aber das wäre doch schön, das zum Beispiel jetzt als einen dauerhaften Dienst jetzt zu haben, weil lokale Dienste wollen wir ja sowieso haben.
Genau, also es ist mir auch ein Anliegen, dass wir das tatsächlich auch in die Freifunk-Firmware einbauen, dass man dann so quasi den Dienst im Hintergrund, dass er schon die Nachbarn kennt und so weiter, dass wir das auch drin haben. Und wir müssen auch sagen, wir haben Cornet auch so erweitert, dass man das tatsächlich auch brauchen kann, wenn man die Software nicht installiert hat. Das haben wir gemacht, zum Beispiel jetzt für all die Leute, die sagen, hey, ich habe jetzt halt nun mal kein gejailbreaktes iPhone oder ich habe kein geroutetes Android und ich finde jetzt auch auf die Schnelle nicht raus, wie ich das machen kann. Und somit haben wir da noch in dieses Captive Portal auch direkt eigentlich so quasi möglichst viele von den Funktionen auch eingebaut. Das heißt, ich kann da schon chatten über das. Ich kann auch
über das Webinterface.
Über das Webinterface. Ich kann da Files runterladen, ich kann da Files hochladen und so weiter.
Mhm. Ja, und wo habt ihr die Netze schon eingesetzt oder ausprobiert? Also sowas möchte ja auch mal ausprobiert werden.
Ja, also so ehrlich gesagt, als wir das begonnen hatten, wurden wir sehr, sehr schnell, ohne dass wir eigentlich irgendwie was dafür gemacht hatten, von der syrischen Opposition da kontaktiert, dass sie die jetzt unbedingt einsetzen möchten und so. Wir haben ihnen dann so, mal uns das angehört und haben dann auch so ein paar Geräte dafür so quasi geschrieben, die Software, dass die auf ihren Geräten läuft, die sie da hatten und so. Das wurde da verwendet. Dann haben wir viele Freunde in informellen Siedlungen in der Banlieue von Paris, die wir über dieses Netz irgendwie connected haben. Im Moment sind wir gerade in Tunesien am Aufbauen eines solchen Netzes. Und dann gibt es immer wieder ganz viele Anfragen, vor allem wenn es irgendwo politische Demonstrationen oder so gibt von Leuten, die das dann da gerade einsetzen möchten und da Nachfragen haben und so. Generell muss man sagen, dieses Projekt, das ist Open Source, das steht unter der GPL, das heißt, wir sind auf GitHub, jeder kann sich da den Source Code runterladen und jeder kann das auch selbst einsetzen, kann sich auch schon die direkt kompilierten Geschichten runterladen und die verwenden. Das heißt, wir haben keine Übersicht, wo das jetzt tatsächlich überall verwendet wird. Meistens werden wir mit sehr, sehr konkreten Anfragen dann auch.
Und dann reist er da mit einem Rucksack voll Technik los, baut Antennen auf und Router und versorgt da Camps oder?
Ja, tatsächlich, also sind wir sehr oft mit Technik unterwegs, da natürlich das super toll ist, dass das jeder auf seinem Gerät verwenden kann. Wenn man dann jetzt so Links machen möchte, die etwas länger gehen, dann haben wir, oder weitergehen, dann haben wir so kleine Router, die nicht viel Strom brauchen, die man über eine Batterie oder so ein Akku-Pack oder so verwenden kann.
Ja, du hast uns hier was mitgebracht, hier auf dem Tisch. Ich beschreibe das mal, wir haben ja hier kein Bild. Aber wir können ja ein Foto davon machen für die Shownotes. Da hast du hier ein Sperrholzbrett und da ist ein Raspberry Pi A drauf, glaube ich. Und ein MR3020, so ein Pocket-Router mit dem kürzesten Patchkabel, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und erklär uns mal, was machst du mit dieser Hardware?
Ja, genau. Also das ist jetzt schon ein bisschen die Extended Version. Das heißt, die hat jetzt wirklich alle Features, die man sich da vorstellen kann. Das heißt, mit diesem kleinen Router, dem MR3020, genau, den man für ungefähr, ich glaube, 24 Euro kaufen kann. Es gibt da auch billigere in China, alternative GL, eine zum Beispiel könnte ich jetzt empfehlen. Das, mit diesen Routern, die machen ein sehr, sehr stabiles Ad-Hoc-Netzwerk und die können auch gleichzeitig direkt zwei Netzwerke machen. Das heißt, für alle Geräte, die zum Beispiel bei Default das Ad-Hoc-Netzwerk jetzt nicht sehen können, können die das auch übersetzen in ein anderes Netzwerk. Und dann habe ich den Raspberry Pi da dran, auf dem läuft das Callnet so und der ist gleichzeitig auch ein File-Server, weil man kann jede Callnet-Instanz auch so einstellen, dass die greedy ist im File-Sharing. Das heißt, dass die einfach mal jede beliebige Datei, die da im Netzwerk angeboten wird, mal runterlädt und dann guckt, welche Dateien werden tatsächlich dann auch wirklich verwendet. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo bin und ich habe da etwas, hey, das könnte interessant sein für andere Leute, dann kann ich die einfach so kurz freischalten und dann ist die danach auch auf diesem File-Server so quasi da vorhanden. Und ja, mit solchen Netzwerken, die haben wir vorletztes Jahr auch sehr stark in Griechenland zum Beispiel aufgebaut, in Athen, in Lesbos, in Flüchtlingsunterkünften hier in Deutschland, in der Schweiz und so weiter. Also,
und ihr habt dann aber auch über die Netzwerke Internet mit angebunden oder?
Also generell gibt es diese Option in CallNet drin, dass man da ganz einfach einen Button klicken kann, ich möchte mein Internet sharen und dass das dann so quasi im ganzen Netz auch verfügbar ist.
Ja. Also ganz ähnlich wie in Freifunknetzen dann auch?
Genau, ja. Nur, dass du das halt dann über deinen Rechner und so auch machen kannst oder über dein Mobiltelefon oder so.
Ja, ich habe auf eurer Website auch Bilder gesehen, wo ihr selbst so Antennen gebaut habt. Das erinnert mich so, wie Freifunk auch mal angefangen hat, dass man selbst so Dosenantennen irgendwie gebaut hat. Und dann macht ihr das auch immer noch oder seid ihr da inzwischen auch von abgekommen?
Nee, das machen wir immer noch und das mache ich auch sehr gerne, muss ich sogar sagen. Und das ist nach wie vor eigentlich eine der einfachsten und günstigsten und Lösungen überhaupt, so schnell irgendwie eine Funkstrecke irgendwo herzukriegen. Man muss dafür auch nicht mit wahnsinnig viel Material rumherreisen. Oft hat man da ja auch tatsächlich eine Beschränkung. Irgendwie so eine Blechdose, jetzt meist bauen wir diese Dosenantennen, die findet man irgendwo dann schon noch. So, und dann baut man sich so eine Dosenantenne. Da haben wir ein System entwickelt, wo wir da so quasi direkt schon die Adapter ranbauen können, damit die kompatibel sind mit allen beliebigen Wi-Fi-Sticks und Router, externen Antennenkabel, und dann kann man das sich so eigentlich aufbauen.
Ja, alles viel zu schön, um wahr zu sein.
So
einfach und viel.
Man muss es ausprobieren.
Ja.
Und du musst nochmal die URL sagen. Also, wie man
also das okay, macht. Die URL ist QAU. L.net.
Also QAUL.net.
Genau. Also CallNet und genauso auch auf GitHub.
Mhm. Ja. Genau. Und wie viele Contributors habt ihr zum Code?
Ich glaube, das sind irgendwie 6 oder okay. So. Regelmäßig sind das dann eher so vielleicht 3.
Okay, aber immerhin, das ist schon was.
Ja. Kann ich auch sagen, es wächst tatsächlich, das heißt, es ist nicht etwas, was sich da verkleinert, sonst da sind immer mehr Contributor, und ich möchte auch alle, die da Lust haben, irgendwie daran mitzumachen, kann ich gerne ermuntern, da auch tatsächlich Code einzureichen. Da freuen wir uns eigentlich immer, wenn da etwas kommt. Es gibt auch ganz, ganz viele mögliche Dinge, wie man da beim Projekt mitmachen kann. Also es beginnt jetzt von C-Code über das Webinterface zum Beispiel oder das gesamte UI, das in HTML5 geschrieben ist. Also wenn jemand da so ein bisschen Web-Technology versteht, dann sind wir immer happy, wenn sich da jemanden reinfuchst oder so. Und ja, es ist ganz viele.
Also auch Frontend-Developer gesucht.
Ja, natürlich. Frontend, das ist ja immer, das sind eigentlich immer die Dinge, die die dann schlussendlich auch an mir hängen bleiben, weil die sonst niemand machen möchte. Und das Ganze, muss man auch sagen, ist mehrsprachig. Das heißt, im Moment haben wir 10 Sprachen oder so. Wenn da jemand auch eine Sprache kann, die jetzt da nicht übersetzt ist, das ist ein einfaches JSON-File, das kann man übersetzen. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn da mehr Sprachen kommen. Ja.
Ah, super. Eingangs hatten wir noch gesagt, dass ihr auch ein Kunstprojekt seid. Wo sind da eure Kunstaktionen bisher gewesen?
Das ganze Projekt CallNet ist ein Kunstprojekt und das mache ich zusammen mit Christoph. Wir arbeiten seit 16 Jahren zusammen und wir kümmern uns so quasi um die um das Fundamentale in der bildenden Kunst, und das ist die Frage danach, wie kann ich diese Welt überhaupt wahrnehmen und wie kann ich mich in dieser Welt ausdrücken. Und heute in der digitalen Kommunikationsgesellschaft ist das natürlich, ist die Basis so quasi dafür, wie ich die Welt wahrnehme und wie ich mich ausdrücke, vielleicht nicht mehr die Leinwand und der Pinsel, sondern sind das tatsächlich diese Geräte und sind das die Netzwerke, die haben natürlich eine bestimmte Machtstruktur dahinter und so weiter. Und mit diesem Projekt CallNet ganz konkret untersuchen wir diese Machtstruktur und emanzipieren uns natürlich auch davon und ermöglichen uns da so quasi als Experiment tatsächlich mal etwas auszuprobieren, wie es denn wäre oder wie es denn ist, wenn man tatsächlich selbst die Infrastruktur stellt und über eine ganz komplett unabhängige Infrastruktur kommunizieren kann.
Ja, und der Gedanke von so Mesh-Netzwerken, dass sie auf gegenseitiger Hilfe aufbauen, dass sie resilient, sagt man im Englischen, also dass sie widerstandsfähig sind in einem gewissen Umfang und dass sie organisch wachsen können, das hat euch auch inspiriert.
Ja, das war für uns natürlich super wichtig. Also so die Frage, wie kriegt man denn überhaupt eine offene Geschichte hin, wo tatsächlich so quasi jeder, der an diesem Netzwerk teilnimmt, eine Stimme hat, wo es da jetzt nicht irgendwie einen hierarchischen Unterschied gibt, von wer da tatsächlich sprechen kann und wer nicht und wie diese Stimmen sich im Raum verordnet. Das war eine sehr wichtige Voraussetzung sich da auch für Netzwerke und diese Mesh-Netzwerke tatsächlich.
Ja, man kann es nicht so einfach abschalten. Ne? Es ist in so Situationen wie in Syrien oder Türkei, gibt es auch Leute, die es in der Türkei verwenden?
Ja, tatsächlich, da wurden wir 2013, glaube ich, war das, oder 2014 eingeladen nach Istanbul. Das war zu den damaligen Lokalwahlen, die stattgefunden hatten in der Türkei, um da so ein Mesh-Netzwerk zu kickstarten. Und da hatten wir auch ganz viele Workshops gegeben, wie man das tatsächlich auch so quasi aufbauen kann und diese Links herstellen kann und so weiter. Und tatsächlich haben diese Wireless Mesh-Netzwerk, Ad-Hoc-Netzwerke sehr viele Vorteile, nämlich die Vorteile, dass man da nicht bei einem Provider registriert ist, der schon deine ganzen Daten kennt, die man schon angeben muss überhaupt davor. Man ist auch nicht tatsächlich registriert mit irgendeiner Nummer, die jetzt eindeutig ist. Es gibt natürlich diese eine MAC-Adresse von der Wi-Fi-Karte, aber die wird meines Erachtens nirgends tatsächlich registriert. Und sobald man da mehr als ein Hop weg ist, weiß die auch tatsächlich niemand mehr.
Ja, Link so. Local ist sie zu sehen, genau. Aber Multihop nicht.
Somit ist man tatsächlich dementsprechend anonym in einem solchen Netzwerk und bisher ist mir auch noch nichts untergekommen, wo tatsächlich diese Wi-Fi-Frequenz irgendwie anders gejammt wird. Natürlich sind es offene Netzwerke, das heißt, jeder kann da auch mithören.
Ja. Ja, das liegt ja in der Natur der Sache, dass ihr die Sachen nicht verschlüsseln könnt. Aber gibt es auch verschlüsselte Kommunikation? Also wenn jetzt Leute einen Voice-over-IP-Call machen von Punkt zu Punkt, ist es dann verschlüsselt?
Also Voice-over-IP ist im Moment noch nicht verschlüsselt, aber wir sind da tatsächlich dabei, das Ganze auch auf verschlüsselter Basis aufzustellen. Das heißt, wir hatten beim letzten Google Summer of Code bei Freifunk da mitgemacht und hatten da jetzt die Krypto eingebaut. Das heißt, wir haben eine Krypto, wo jeder tatsächlich schon einen eigenen Schlüssel hat, wo man die Messages signieren kann und wo man jetzt auch tatsächlich dann je länger, je mehr einen Service nach dem anderen auch tatsächlich über diese Krypto-Geschichte nutzen.
Aber jetzt im Moment gibt es schon Dienste in Cornet,
die verschlüsselt sind? Nein, im Moment gibt es noch keine. So mit dem nächsten Release sollen dann die direkten Mitteilungen verschlüsselt sein, soll dann das File-Sharing verschlüsselt werden und hoffen wir auch möglichst bald so quasi das Voice-over-IP verschlüsselt zu kriegen.
Und bei dem File-Sharing ist es so, wenn ich jetzt einfach Teilnehmerin bin in dem Netz, sehe ich dann die Files, die da vorliegen? Und wie ist die Policy? Hole ich mir die dann, wenn ich die haben möchte, oder werden die von vornherein mit allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen synchronisiert?
Also die Policy ist so, dass du die Wahl hast, wie du das machen möchtest. By default ist es so, dass du sie holen musst. Mhm. Du kannst aber auch einfach so einen Schalter umschalten und sagen, hey, ich möchte mal generell alle Files, die da im Netz freigeschaltet werden, mir holen und dann werden die automatisch runtergeladen.
Und andere Knoten, die das dann suchen, die sich das auch herunterladen wollen, die schauen dann, welcher Knoten, der diese Dateien hat, ist am nächsten an mir dran.
Genau, also es läuft so, dass jedes neue File, das da ins Netz, so quasi im Netz freigeschaltet wird, das wird advertised. Das heißt, du kriegst dann eine Message, hey, da ist jetzt ein neues File und dann kannst du dich entscheiden, möchte ich mir das runterladen oder nicht. Wenn du dich entscheidest, dass du das runterlädst, dann fragt er zuerst an, wer ist mein nächster Partner, der das hat, und von da lädst du dir das runter und dann haben wir es alle.
Ja, also sehr spannend. Unsere Sendezeit neigt sich dem Ende zu. Wir haben jetzt noch 1,5 Minuten ungefähr. Also schaut mal vorbei. Also call.net, Q-A-U-L.net. Nicht wie Qual, sondern U und A vertauscht. Und installiert euch das und probiert es aus, wenn ihr Mesh-Netzwerke betreibt, in denen OLSR läuft. Wie ist es mit anderen Routing-Algorithmen? Euer ganzes Konzept ist eben auf OLSR aufgebaut.
Also zum Beispiel die User Discovery, die verwendet im Moment das sehr stark. Theoretisch geht es natürlich mit allen so. Im Moment ist es so halt, dass wir da in OLSR ein Plugin drin haben, das da sich direkt in das Routing schon mit einschreibt, damit wir diese eigenen Messages und so verschicken können. Wenn da irgendjemand interessiert ist, das weiterzubauen, wir sind da happy.
Okay, das war's mal wieder, würde ich sagen.
Dann vielen Dank, Matthias, dass du hier warst.
Ja, danke für die Einladung.
Und wir hören uns in einem Monat wieder.
Genau, wieder am zweiten Dienstag, wieder um 20 Uhr live und ansonsten dann halt per Podcast. Genau. Also vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.